Der Pfad der materiellen Welt ist voller materieller Leiden. Und verschiedene Probleme belasten die bedingte Seele. Manchmal verliert sie, manchmal gewinnt sie etwas. In beiden Fällen aber droht überall auf dem Pfad Gefahr. Manchmal wird die bedingte Seele durch den Tod oder andere Umstände von ihrem Vater getrennt. Sie vergisst ihn und entwickelt allmählich Anhaftung an andere, wie beispielsweise an ihre Kinder. So befindet sich die bedingte Seele manchmal in Illusion und ist voller Angst. Manchmal schreit sie aus Furcht laut auf. Ein anderes Mal ist sie im Kreise ihrer Familie glücklich. Und manchmal ist sie außer sich vor Freude und singt mit lauter Stimme. Auf diese Weise verstrickt sie sich und vergisst, dass sie seit unvordenklichen Zeiten von der höchsten Persönlichkeit Gottes getrennt ist. So wandert sie auf dem gefahrvollen Pfad des materiellen Daseins dahin und ist auf diesem Weg nicht im geringsten glücklich. Diejenigen, die selbst verwirklicht sind, suchen einfach bei der höchsten Persönlichkeit Gottes Zuflucht, um aus diesem gefährlichen materiellen Dasein herauszukommen. Ohne den hingebungsvollen Pfad einzuschlagen, kann man den Fängen des materiellen Daseins nicht entkommen. Die Schlussfolgerung ist, dass niemand im materiellen Leben glücklich sein kann. Man muss sich dem Krishna-Bewusstsein zuwenden. Erläuterung. Sagte Uwe, könntest du mir vielleicht mein schwarzes Notizbuch organisieren und gleichzeitig ein Tempotaschentuch? Durch eingehende Analyse der materialistischen Lebensweise kann jeder vernünftige Mensch zu der Einsicht kommen, dass es in dieser Welt nicht einmal ein Funken Glück gibt. Also jeder vernünftige Mensch kommt dahin. Weil die bedingte Seele jedoch schon seit unvordenklichen Zeiten unablässig auf dem Pfad der Gefahr dahin wandert und nicht mit Heiligen verkehrt, versucht sie in ihrer Illusion, die materielle Welt zu genießen. Manchmal gibt die materielle Energie der bedingten Seele einen kurzen Augenblick lang sogenanntes Glück. Doch gleichzeitig wird sie ununterbrochen von der materiellen Natur bestraft. Das heißt deswegen, Dantya Jane Raja Jane Norite Chubhaya. Das ist ein Schluck aus dem Chaitanya Charitamrita, Matyam Lila, Kapitel 20, Vers 118. Es wäre sehr schön, wenn einer von euch dieses Matya Lila ebenfalls besorgen könnte. Können wir es nachlesen? Da muss das 20. Kapitel drin sein, Text 118. Materialistisches Leben bedeutet fortwährendes Unglück. Doch zwischen den Perioden des Leids erfahren wir manchmal Glück. Manchmal wird ein Missetäter zur Strafe ins Wasser getaucht und dann wieder herausgezogen. Eigentlich ist dies alles zu seiner Bestrafung bestimmt, aber dennoch empfindet er ein wenig Wohlbehagen, wenn er aus dem Wasser gezogen wird. Das ist die Lage der bedingten Seele. Alle Shastras empfehlen deshalb, mit gottgeweihten und heiligen Menschen Umgang zu pflegen. Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koyo, Novamata, Sarva Siddhi. Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoyo. Schon eine kurze Gemeinschaft mit Gottgeweihten kann die bedingte Seele aus ihrem leidvollen materiellen Zustand befreien. Die Bewegung für Krishna-Bewusstsein versucht daher, jedem die Möglichkeit zu bieten, mit heiligen Menschen in Kontakt zu kommen. Aus diesem Grunde müssen alle Mitglieder der Bewegung für Krishna-Bewusstsein selbst vollkommene Sadhus sein, damit sie den gefallenen, bedingten Seelen eine Chance geben können. Das ist die beste Wohltätigkeit. Wohltätigkeitsarbeit ist das sogar. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavari Paskatyari Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadha Sivasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare So, Hare Krishna, liebe Prabhus, liebe Devotees, Freunde Krishnas, heute haben wir einen recht entlarvenden Text. Der Schleier der Illusion wird einmal wieder vor unseren Augen hochgezogen. Etwas, was ganz gut tut im Sommer. Hier wird von der bedingten Seele gesprochen, die in einem Emotionsschauer lebt. So befindet sie sich manchmal in Illusionen und ist außer sich vor Angst. Manchmal schreit sie aus Furcht laut auf. Wenn das Bhagavatam diese Texte macht, bezieht es sich nicht immer nur auf die menschliche Lebensform, sondern auch auf andere Lebensformen, dann nämlich, wenn wir die Krallen eines Tiges in unserem Nackenfleisch verspüren und so vor Furcht laut aufschreien. Ein anderes Mal ist sie im Kreise ihrer Familie glücklich. Und manchmal ist sie auch außer sich vor Freude und singt mit lauter Stimme. Dies singt mit lauter Stimme. Gayan steht hier, singend. Erinnert mich an mein vergangenes weltliches Leben. Ich war manchmal so freudig, dass ich auf dem Fahrrad gesessen habe und laut die neuesten Schlager gesungen habe, mit lauter Stimme. Und der Wind trug den Klang weg. Riss ihn weg von den Lippen. Also ich kann mich sehr deutlich an meine Kindheit erinnern. Das war immer so. Auf diese Weise verstrickt sie sich und vergisst, dass sie seit unvordenklichen Zeiten von der höchsten Persönlichkeit Gottes getrennt ist. Dieser Zusammenhang wird im Srimad Bhagavad Gita deutlich gemacht, wo es heißt, dass die bedingte Seele sowohl durch Freude als auch durch Leid verstrickt wird. Beides ist ablenkend von ihrer Hingabe oder Aufmerksamkeit der höchsten Persönlichkeit Gottes gegenüber. So wandert sie auf dem gefahrvollen Pfad des materiellen Daseins dahin und ist auf diesem Weg nicht im geringsten glücklich. Diejenigen, die selbstverwirklicht sind, bis dahin erstmal, diese Texte haben wir als Devotees Krishnas oft gehört. Sehr oft haben wir vernommen, dass das materielle Leben nicht erquicklich ist. Und in gewisser Weise ist es so, dass Themen, die wir sehr oft gehört haben, unserer Aufmerksamkeit in gewisser Weise entgehen. Wenn wir im Bhagavatam Vorlesung da sind, dann fällt uns nicht auf, wie treffend diese Beschreibung das materielle Leben kennzeichnet. Es fällt uns nicht so sehr auf, weil wir aus dem unmittelbaren Leid des materiellen Daseins herausgekommen sind. Doch lasst uns nicht vergessen, woher wir kommen. Philosophie lebt erst dann, wenn sie mit der eigenen Verwirklichung durchdrungen ist. Deswegen ist es eines der Übungen für die Geweihten in der Bewegung von Krishna-Bewusstsein, zu verstehen, wie gefallen sie einst gewesen sind, in was für großen Dimensionen des materiellen Leides sie sich aufgehalten haben. Man sollte darüber nachdenken. Das ist eines der Symptome des Wissens. Dukkha Doshana Darshana. Man sieht die Fehler des materiellen Lebens und des materiellen Leidens. Das ist wichtig. Diejenigen, die selbstverwirklicht sind, suchen einfach bei der höchsten Persönlichkeit Gottes Zuflucht, um aus diesem gefährlichen materiellen Dasein herauszukommen. Ohne den hingebungsvollen Pfad einzuschlagen, kann man den Fängen des materiellen Daseins nicht entkommen. Die Schlussfolgerung ist, dass niemand im materiellen Leben glücklich sein kann. Man muss sich dem Krishna-Bewusstsein zuwenden. So, dieses materielle Glück und Leid wird im Chaitanya Charitamrita beschrieben und auch der Ausweg daraus. Ich möchte euch gerne den Text vorlesen, den Prabhupada zitiert hat in der Erläuterung, aber wo er das Bengali lediglich angab. Im materiellen Dasein wird das Lebewesen manchmal auf höhere Planetensysteme und zu materiellem Wohlstand erhoben. Und manchmal ertrinkt es in höllischen Umständen. Es befindet sich in genau derselben Lage wie ein Verbrecher, den ein König bestraft, indem er ihn ins Wasser taucht und dann wieder herauszieht. So, im Narada Bhakti Sutra wird eine Frage gestellt, eine Frage, die ich heute gerne durchdiskutieren möchte. Eine Frage nämlich, die sich darauf bezieht, wie man dem materiellen Leiden entgehen kann. Es heißt dort, dass man hingebungsvolles Dienen erreichen kann, indem man zunächst einmal zwei Dinge aufgibt. Nämlich Sinnenbefriedigung oder die Neigung nach Sinnenbefriedigung und materialistische Gemeinschaft. Nun, Sinnenbefriedigung aufzugeben ist ein ongoing process, ein Vorgang, der nicht unbedingt damit aufhört, dass man zur Zeit der Einweihung verspricht, vier regulierende Prinzipien einzuhalten für den Rest seines Lebens. Sinnbefriedigung aufzugeben ist etwas, was den Devoti konstant begleiten muss. Wir alle tun zu einem größeren oder kleineren Maß noch in dieser Sinnbefriedigung verstrickt sein. Nun, in der Bhagavad Gita wird erläutert, weshalb es wichtig ist, Sinnbefriedigung aufzugeben. Die des Essens oder des Schlafens und so weiter. Uwe, ich möchte dich nochmal bitten, ich habe da so einen guten Einfall jetzt gerade gekriegt von der Überseele, vermutlich, oder vom Prabhupada oder von meinem kreativen Geist. Diese rote Umhängetasche oder safranfarbene Umhängetasche, wenn du die kurz mal holen kannst. Diese Sinnbefriedigung aufzugeben, ist deswegen nötig, weil es diese Mentalität ist, die uns daran hindert, festes Vertrauen zu entwickeln. Vertrauen kann sich nur entwickeln, wenn man sich auf Krishna verlässt und eine Erfahrung macht davon, wie Krishna sich um seinen Devotee kümmert. Wenn man aber Sinnbefriedigung in irgendeiner Weise ausübt, dann kann man nicht eine solche spirituelle Erfahrung mit Krishna machen. Das ist nicht möglich, weil Krishna sich fernaufhält von einem Devotee, der damit beschäftigt ist, Sinnbefriedigung in irgendeiner Weise auszuführen. Nur ein gläubiger Mensch, so heißt es in der Bhagavad Gita, also jemand, der Vertrauen hat und seine Sinne auf dem Pfade des Bhaktis beherrscht, kann Wissen erlangen, transzendentales, verwirklichtes Wissen. Sonst ist es einfach nicht möglich. So, wir alle müssen sehen, wenn wir Fortschritte in der Bhakti erlangen möchten, wie es genau, danke sehr, mit diesem Prinzip bestellt ist. Ist es in unserem Leben ein ongoing principle, ein Prinzip, was weitergeht? Oder haben wir vielleicht da noch irgendetwas wieder gut zu machen, beziehungsweise zu erlangen? Und das muss man, da muss man sich mal drüber Gedanken machen. In den Vaishnava-Schriften werden immer wieder Verse von großen Devotees gesprochen, die sich Gedanken machen um genau diesen Punkt. Du sagst, ich verehre Krishna, aber voller Glückseligkeit hältst du dich zu Hause aus, du liebst es, dich schön anzukleiden und dich zu ornamentieren. Du bist ziemlich zufrieden, wenn du geehrt wärst, und du wärst ziemlich zornig, wenn du nicht mehr geehrt wärst. Wie ist es dir gelungen, selbstische Freuden aufzugeben? Danny, das ist jetzt ein sehr kräftiger Vers, so wie du sie machst, diese starken Aussagen, und deswegen sollst du kurz dafür noch wach bleiben. Du sprichst über Liebe zu Krishna, aber was hast du davon verstanden? Du kannst nicht mal deine schlechten Angewohnheiten und deine gemeine Natur aufgeben. Warum schaust du in das Gesicht des Tigers, der Prakriti? Es sind Frauen oder für Frauen Männer oder irgendetwas Materielles. Warum schaust du so glücklich in das Gesicht von Prakriti hinein? Warum schaust du diese Tigerin an, die dich vollständig verschlucken wirst und fühlst dich dennoch ganz glücklich und okay? So sagt Sri Premananda Thakur, er singt das. Und es gibt viele solche Lieder. Durchdamana Tumi Kishida Vaishnava, zum Beispiel. Da singt Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur. Du sagst, du bist ein Vaishnava. Ha. Was für eine Art von Vaishnava bist du denn? Du bist noch angehaftet an die subtile Sinnbefriedigung von Anerkennung und Ansehen. Nicht? So, Sinnbefriedigung aufzugeben, ist sehr wichtig. In Berlin, ich mache mich sehr deutlich daran erinnern, an eine Vorlesung, sprach Srila Harikesh Maharaj von einem Vorhang, der die bedingte Seele bedeckt. Ein Vorhang, der festgewebt aus den drei Erscheinungsweisen ist und der sich in einer Schicht darin auswirkt, dass man angehaftet ist an diese Ansehung, an dieses Ansehen und diese Anerkennung. Und dass man so gestört wird, wenn jemand was Schlechtes über einen sagt. Yes. So. Um Bhakti zu erreichen, muss man Sinnbefriedigung aufgeben und natürlich auch materielle Gemeinschaft. Wir sind gerade auf den höllischen Planeten, also nicht jetzt in diesem Augenblick, sondern in unserem Service hat uns die Chaitanya Mahaprabhu auf das St. Gallener Open Early gesteckt, wo wir irgendwie versuchen, die Herrlichkeiten des Herrn zu verbreiten. Gestern haben wir die bedingten Seelen kurz fassen können und zum Tanzen bewegen können. Wild und mit Heineken-Bier bespritzt ging der Kirtan von dann. Aber eine sicherlich schöne Erfahrung für diejenigen, die dabei waren. Für die Devotees war es ein bisschen, naja, haben schon was Besseres gesehen. Man merkt, wie die Menschen in dieser materialistischen Gemeinschaft, die sie einander geben, sehr ausgehöhlt und leer werden. Wir müssen es in analoger Weise üben, unter den Devotees eine gute spirituelle Gemeinschaft zu finden. Nun, spirituelle Gemeinschaft unter den Devotees wird von 6 Verhaltensweisen bestimmt, die in dem Nektar der Instruction, der Unterweisung gegeben werden. Und das primäre Merkmal all dieses Vaishnava Sanghas ist, dass Krishna den Mittelpunkt bildet. Ich möchte euch gerne eine Kritik hier aussprechen. Es ist nicht meine eigene Kritik, noch teile ich sie 100%. Es ist aber die Kritik von vielen Leuten, die unsere Bewegung beobachten, zu denen wir predigen. Die sagen zu den Devotees, dass das natürlich große Transzendentalisten sind und verehrenswert aus allen Himmelsrichtungen. Sie sagen aber, dass in der Gemeinschaft von Devotees sie oft gesehen haben, wie das philosophische Interesse an bestimmten Fragen einfach nachlässt, weil man das Interesse hauptsächlich darauf richtet, wie man sich in der Gemeinschaft arrangiert. Das heißt, Freundschaften hat, wie man seine Dotis und seine Wilkinson Rasierklingen kriegt, wie man es vermeidet, einen Flankenhieb in die Seite zu kriegen, sodass man strauchelt, wie man, also so mehr Soziologisches, nicht, der Gesellschaft angepasst ist. Und gleichzeitig dann mit großer Überzeugung spricht von Krishna, den Gopis, Radha und so weiter und so fort. Die Kritik lautet, dass praktisch das Leben in der Gruppe den Einzelnen trägt, bewegt und interessiert, aber nicht daran arbeitet, tief spirituelle Themen zu verwirklichen. Nun, wir können uns mit dem eisernen, wie sagen, Schutzmantel der Selbstverteidigung umgeben und da kann das und andere Kritik also leicht von uns abprallen. Ich glaube, dass wir solche Schutzmäntel alle haben und wissen, wo sie stehen. Wir können aber darüber nachdenken und sehen, ob wir dadurch profitieren können, indem wir solche Sachen hören. Im Srimad Bhagavatam wird in den 4 Kernversen gesagt, dass ein Devotee sowohl direkt als auch indirekt immer nach der absoluten Wahrheit strebt. Warum meint ihr wohl, wird das in den 4 Kernversen erwähnt? Weil es wichtig ist, natürlich. Und das Bhagavatam hat ja 4 Kernverse, angefangen von dem Shloka, wo es heißt, dass Krishna vor der Schöpfung existierte, während und auch nach der Schöpfung da ist. Und das ist der 4. Kernvers, da heißt es, dass ein Devotee sowohl indirekt als auch direkt ständig nach der absoluten Wahrheit forschen muss. Das heißt, nachdem wir materielle Sinnbefriedigung aufgegeben haben, nachdem wir materielle Gemeinschaft aufgegeben haben, die immer wieder ermutigt zur Sinnbefriedigung, müssen wir positiv über Krishna hören und über Dinge der spirituellen Dimension. Sonst werden wir immer wieder zurückstreben, in unseren Geist gezogen von den Gummibändern der Anhaftung. Also wir gehen für eine gewisse Zeit weg und dann kommen wir wieder zur materiellen Natur, zu Prakriti. Wir starren immer wieder ins verzückt ins Gesicht der aggressiven Tigerin Prakriti. So, ein anderer Punkt, der wichtig ist, um Bhakti zu erlangen, ist, dass man es lernt, Krishna zu verehren, und zwar ohne Unterlass. Prabhupada tut immer wieder durchleuchten lassen in seiner Erläuterung, dass man ohne Unterlass den Hare Krishna Mahamantra chanten sollte. Nun möchte ich euch kurz erklären, wie der Vaishnav Sadhana zu Bhaktivinoda Thakurs Zeiten aussah. Was dort die Devotees taten ist, sie chanteten lange Hare Krishna, ganz lange, 64 Runden und noch mehr am Tage, bis schließlich der Mantra selbstständig im Kopfe war. Nicht? Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal erfahren habt, etwas, was einen sehr beschäftigt, macht sich selbstständig in den Gedanken. Zum Beispiel, wenn man in der materiellen Welt geht es Leuten so, wenn die sehr verliebt sind, dann sehen sie immer wieder die Person, in die sie sich halt verliebt haben. Das macht sich selbstständig. Das ist eine eigene Dynamik. So ist es auch mit Krishna. Dessen heilige Namen wird so oft gechantet in der Vaishnava-Tradition, dass man ständig überall, wo man ist, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, den Hare Krishna Mahamantra hört. Und dann schließlich wird einem offenbart, wo man wohnt in der spirituellen Welt, was die Adresse ist, wie man heißt und so weiter und so fort. Also durch dieses ständig eingetaucht sein in dieser spirituellen Dimension macht sich etwas, geht man also selbstständig in die spirituelle, also selbstständig nicht, da ist der spirituelle Meister die entscheidende Schlüsselfigur, selbstverständlich. Aber man kommt so in diesen Bereich hinein. So, das Bhagavatam empfiehlt uns auch, dass wir ohne Unterbrechung und unmotiviert hingebungsvolles Dienen ausführen müssen. Da musste ich gestern so lachen. Da gingen wir hin durch den Eingang. Wirklich lachen. Und da war in so einer Bude, so einer Stinkebude, so ein Schweizer, der diese seltsamen Armbänder einen umgetan hat. Und dann hat er gesagt, nun, voll drauf! Ich kann es jetzt leider nicht so wiedergeben in diesem wirklich schönen Schweizerdeutsch, was also so eine niedrige Ebene manchmal angibt in der Klangschwingung. Nun bekehre mich! Oder so irgendwie so komisch. Nun ist eine Chance, bekehre mich. Ach, ihr Hare Krishnas, immer wollt ihr nur bekehren. So motiviert seid ihr hier auf dem Festival. Ihr kommt nicht, um die Musik zu hören. Bekehren, bekehren, bekehren. Habe ich wirklich gedacht. Ja. So ist doch immer mit uns. So, da stehen wir auch dazu. Nicht? Die Devotees werden so wahrgenommen als jemand, der ein Motiv hat. Und das ist gut. Wir müssen das Motiv haben, Krishna ohne Unterbrechung zu dienen. Wir sollten das wirklich praktizieren, von einem Dienst zum anderen zu gehen. Jetzt seid ihr im Tempel. Ihr habt eine Woche Sankirtan hinter euch. Und rüstet euch für die nächste Sankirtan-Woche. Seid hier als Diener von Krishna. Vielleicht anders, dass ihr jetzt bemüht seid, Gemeinschaft mit Vaishnavas zu pflegen, von den fortgeschritteneren Devotees zu hören, euch inspirieren zu lassen in eurem Sankirtan-Dienst und so weiter. Aber hört nicht auf, Diener zu sein. In den alten Tagen hatten wir das manchmal so ein bisschen missverstanden. Zumindest ging mir das so, als ich so ein junger, quirliger Bhakta war. Wir kamen dann von Sankirtan zurück und dann dachte ich, boah, jetzt geht der Genuss los. Also gut, endlich mal was Anständiges essen. Das ist Nummer 1. Dann einfach mal ein bisschen ausschlafen. Das ist Nummer 2. dann und so weiter und so fort. Ich will euch da nicht so unbedingt. Diese Urlaubsstimmung, die war da. Aber inzwischen, wenn man so längere Zeit im Krishna-Bewusstsein ist, merkt man, dass es gut ist, in diesen ohne Unterbrechung Dien-Geist hineinzukommen, wo man versucht, jede Möglichkeit zu ergreifen und innerhalb der Möglichkeit, so gut wie es geht, so gut wie man es kann, Krishna-Dienst zu machen. Das ist wichtig. In erster Linie aber, so sagt Narada Muni, erreicht man Bhakti durch die Barmherzigkeit großer Seelen oder eines kleinen Tropfens von Krishna Barmherzigkeit. Srila Prabhupada sagte einmal, wenn man in der Gemeinschaft von großen Seelen ist, lernt man drei Dinge. Diese drei Dinge bringt eine große Seele bei, nämlich wie man ein Diener sein kann von Krishna, wie man Krishna konkret verehren kann, was man tun kann für Krishna und dann, wie man ein ernster Diener des Herrn wird. Habe ich da was Falsches gesagt? Wie man ein Devotee wird, wie man ein Verehrer wird und wie man ein ernster Diener wird. Das tut der große Devotee zum Teil dadurch, dass er einen neuen Geschmack von Krishna vermittelt, sodass man denkt, oh Krishna, dem möchte ich dienen. Das ist meine Anschauung im Leben. Nun, Prabhupada sagt jedoch, selbst wenn man in einer spirituellen Bewegung ist und man schafft es nicht, völlig seinen Nutzen aus seinem den Kontakt zu seinem spirituellen Meister zu ziehen, und man schafft es auch nicht, Nutzen zu ziehen aus der Gemeinschaft mit Devotees. Trotzdem ist noch nicht alles verdorben, denn Krishna im Herzen ist sehr bemüht, den Devotee auf den richtigen Pfad zu bringen. Tesham evanukam patam aham agyana yang tamaha. Krishna im Herzen zerstreut nämlich aus Mitleid zu den Devotee, der nicht so recht vorankommt, der aber trotzdem dient, die Unwissenheit, die aus der Dunkelheit geboren ist. Mit anderen Worten, Krishna nimmt ein aktives Interesse am Leben seines Devotees. Nun, aber trotzdem ist es so, dass wir in erster Linie immer wieder an unserer Beziehung zu unserem spirituellen Meister arbeiten sollten. Es ist total faszinierend, wie Krishna und der spirituelle Meister miteinander zusammenarbeiten. Es ist nämlich so, dass Krishna im Herzen, wenn er sieht, wenn ein Devotee sehr ernsthaft wird, wenn er etwas verändern möchte in seinem Leben, wenn er vielleicht einen Neuanfang machen will, und dann macht Krishna im Herzen eine Arrangierung, sodass der Devotee mit seinem spirituellen Meister aufs Neue zusammenkommt. Ich möchte euch jetzt mal ein Beispiel geben von Dhruva Maharaj. Seht mal, Dhruva Maharaj war im Wald, im Dschungel und konnte aus sich heraus nicht Fortschritte machen in seinem Bemühen, völliges Krishna- oder Gottesbewusstsein zu erlangen. Er meditierte ja. So, was geschah dann? Dann arrangierte Krishna etwas. Und zwar lenkte er Narada Muni geradewegs zu Dhruva Maharaj. Erinnert ihr euch daran? Der war mitten im Dschungel, unwegsame Gebiete, das waren also heavy Wälder. Wir haben darüber, glaube ich, irgendwo in den letzten Tagen gesprochen. Es war ein Mahavan, ein unwegsamer Dschungel mit wilden Tieren. Und so weiter. Hm. Und trotzdem traf Narada Muni, dessen Wege gelenkt wurden, genau, exaktamente auf Dhruva Maharaj im Wald, weil die Überseele ihn lenkte. Das ist, was Krishnas Versprechen ist für einen Devotee, der ernsthaft ist. Er kann mit seinem spirituellen Meister zusammenkommen. Das ist so wunderbar, Prabhust. Ich möchte euch wirklich sagen, das ist nicht eine Theorie. Glaubt nicht, das ist nur schöne Worte. Die Prabhupada-Schüler, die ja nun im Ozean der Trennung täglich verbrennen und täglich ertrinken von Srila Prabhupada, kennen das. Wenn man wirklich ernsthaft ist und wirklich Krishna dienen will, dann kommt Prabhupada, obwohl er den physisch nicht mehr gegenwärtig ist, ist er plötzlich gegenwärtig, und nur in seiner Gegenwart zu sein, tut einen so stärken, als würde man von einer langen Erkältungskrankheit langsam wieder hochkommen und hochgepäppelt werden und langsam wieder Kraft verspüren im physischen Körper. Das ist, was all die Prabhupada-Schüler erfahren. Wenn sie wirklich nach Prabhupada rufen, dann ist Prabhupada plötzlich da. Es ist mysteriös. Erst in Träumen, dann in Unterweisung, dann plötzlich merkt man, das Leben ist ja arrangiert, wie es zu Prabhupadas Zeiten war. Prabhupada achtet auf einen und tut einen lenken und führen. Das ist eine sehr nice Erfahrung. Das macht die Überseele, die die Verbindung herstellt. Den Direct Line, Vaikuntha Line sozusagen, oder Goloka Vrindavan Line. So, auf diese Barmherzigkeit sind wir im Grunde genommen angewiesen. Keiner kann ohne diese Barmherzigkeit vorankommen. Das ist eine Illusion zu denken, dass man ohne dies vorankommt. So, ich muss mal sehen, was ich hier euch noch so vom Narada Bhakti Sutra schnell sagen kann. Das sind so die von diesem Kapitel, so die Grundinstructions für uns. So, worum es mir in dieser Vorlesung geht, ich darf es nochmal kurz zusammenfassen für euch, ist ein ständiges Forschen und ein ständiges Streben um die Barmherzigkeit Krishnas und des spirituellen Meisters. Das ist an und für sich ein einfacher Punkt. Dieser Punkt ist jedoch ein sehr esoterischer Punkt auch. Es wird beschrieben, dass Ramanujacharya einmal das Geheimnis des hingebungsvollen Dienstes erlernen wollte. Und so kam er hin zu einem sehr fortgeschrittenen Devotee, Rangapuri hieß er. Zu 50% hieß er Rangapuri. Muss Rangapuri gewesen sein. Da vorne könnte man keiner ein bisschen nachdenken, kriegt man es genau. Ja, von Gostipuri bekam er den Dashakamanta, Rangapuri. Und er sagte, Rangapuri, ich möchte dein Geheimnis im hingebungsvollen Dienst. Sag ich nie, sagte Rangapuri. Das kann man nicht so einfach kriegen, man muss man qualifizieren. So, daraufhin fing Ramanujacharya, der schon viele Schüler hatte, schon eine eigene Mat, ein eigenes Kloster, jeden Tag Rangapuri zu dienen. Er brachte ihm von morgens bis abends Dienste da. Abends brachte er ihm ein Glas mit heißer Milch und Bananen. Den Tag über wischte er auf den Knien den Boden sauber. Schließlich sagte Rangapuri, du bist ein Dieb, du willst mein Geheimnis stehlen. Und du machst es, indem du durch deinen Dienst mich dir gegenüber verpflichtest. Aber ich geb's nicht raus. Ich diene dir trotzdem, sagte Rangup. Dachte Ramanujacai, ist so schön. Und diente weiter. Nach einem Jahr, dann sagte Rangapuri, du bist ein Dieb! Ich kann das Geheimnis nicht mehr vor dir zurückhalten. Das Geheimnis ist Guru Nishtha. Du musst deinem Spiritualmeister gegenüber festes Vertrauen entwickeln und ihm dienen. Dann werden dir alle anderen Bedeutsamkeiten der vedischen Schrift vermittelt. Dankeschön, sagte Ramanujacai, das wollte ich ja nur wissen. Jetzt muss ich meinen weiteren Dienst versehen und ging dann wieder in seine Ma zurück. So. Seht einmal, weswegen dieser Punkt gemacht wird heute, ist folgendes. Wir sehen, wenn wir auf dem St. Gallner Open Early sind, wie die armbedingten Seelen so verzweifelt versuchen zu genießen. Und es geht und geht nicht. Es ist nur künstlich und oberflächlich. Für den Devotee nun, der ja sein Leben eingerichtet hat, um Krishna bewusst zu werden, ist es wichtig, dass er Geschmack empfindet am hingebungsvollen Dienst. Immer wieder aufs Neue. Diejenigen, die predigen, haben es da einfacher, weil sie immer den Kontrast sehen zu den gefallenen Seelen. Aber im Tempel muss man auch dafür sorgen, dass der Geschmack immer aufs Neue erhalten wird. Vielleicht, indem man die Freitagsbuchdistribution einhält oder indem man muss etwas tun, wo man herausgefordert ist. Sich herausfordern, sonst kann man den Schutz Krishnas nicht erfahren. In einer Situation, wo man so bequem dahin plätschert, kann man niemals die Barmherzigkeit Krishnas erlangen. Das ist nicht möglich. Man ist einfach zu sehr in dem Plüschsofa der Bequemlichkeit versunken. Deswegen geht das nicht. Deswegen lasst uns an diesem glücksverheißenden Sonntagsmorgens unseren Ruchi, unseren Wohlgeschmack aufs Neue testen. Also erstmal testen und dann wieder lang und somit mit großer Sicherheit die Lotusfüße des Herrn erreichen. Yes. So, Hare Krishna, ich möchte hier jetzt Raum geben für Fragen, falls überhaupt Fragen sind. Habt ihr irgendwelche Fragen zu solchen Themen? Wie heißt du jetzt eigentlich? Wie? Jnana Yaksha. Du musst mir das nachher nochmal sagen. Ich bitte, ja. Ja, das muss man machen. Die Kraft, hatte Prabhupada einmal gesagt, besteht aus Enthusiasmus. Für einen Menschen, der enthusiastisch ist, ist sehr einfach, immer Service zu machen. Aber für einen Menschen, der nicht enthusiastisch ist, sehr, sehr schwierig. Man merkt es manchmal, wenn man auf dem Open Early ist und lange Zeit Kirtans macht. Wenn man sehr enthusiastisch ist. Gestern hatten wir einen fantastischen Kirtan. Es hat immer neue Höhen erreicht, bis schließlich die Flaschen geregnet kamen, vor lauter Begeisterung. Also, es war gut gemacht, gemeint. Ein Hund, wenn er ein Lob bellt, und andere werfen Flaschen, nicht? Also, das muss man wie Blumen, Lotusblumen annehmen. Oder plötzlich fing einer an zu tanzen, so wie so ein Bauchtanzmädchen vor dem Kirtan. Aber die Leute haben gejohlt und sich gefreut und dachten, das ist jetzt sehr angebracht und passend. Und dann hat man einfach, ja, das muss man dann tolerieren, nicht? Und sich auch freuen, also zu vorgeben, nicht? Kann man nicht bitterböse und ernst gucken. So, auf alle Weise, man muss einfach jeden akzeptieren, wie er mit dem hingebungsvollen Dienst beginnt. So, ich weiß von manchen Open Airlies, da guckt man auf die Uhr, boah, 12 Uhr erst. Und dann guckt man nach einer Ewigkeit wieder auf die Uhr, 10 nach 12 erst und so weiter. Da wird also selbst das Chanten sehr schwierig. Aber wenn der Enthusiasmus da ist, was? Die Zeit fliegt ja vorbei, schon wieder dunkel. Wo ist denn der Tag nur geblieben und so weiter? Weiter, nicht so? Diesen Enthusiasmus, der gibt einem die Kraft, weiterzumachen. Utsahan nischayat dharyat, sagt der, die Upadishan Mütter. Utsahan an erster Stelle, das ist förderlich für unmotivierten hingebungsvollen Dienst, und der ist auch ununterbrochen, dieser reine hingebungsvolle Dienst. Es gibt Quellen für diesen Enthusiasmus. Eine sehr wichtige Quelle ist die Gemeinschaft mit solchen Devotees, die enthusiastisch sind. Eine andere sehr wichtige Quelle ist für den Enthusiasmus, ist ein ekstatisches Morning-Programm, was man sich zueignet. Wenn man morgens bis in die Puppen schläft, wie man in Norddeutschland sagt, ist es nicht möglich, wirklich enthusiastisch zu werden, weil man immer von der Erscheinungsweise der Unwissenheit in den Sumpf des Depressiven gezogen wird oder des mentalen Lebens gezogen wird. Die Quellen für Enthusiasmus sind auch, dass man nicht zu viel Prasadam zu sich nimmt, aber doch genug. Also was ich damit sagen will, ist, dass man es lernt, und dies setze ich mich hin und studiere in den Schriften, und manchmal merkt man, dass das auch zur Anstrengung wird. Man liest einen Text und boah, was habe ich jetzt denn jetzt gelesen, genau nochmal. Ich lese vielleicht das lieber nochmal ein zweites Mal. Und nach dem fünften Mal fragt man sich immer noch, wo ist denn dein Geist im Augenblick? Und dann legt man sich einfach eine Kassette ein, Prabhupada, und hört mal das, und dann wird der Geist überrascht. Dann kommt er aus dem Muster heraus, in den er sich gefangen hat. Oh ja, oh, ja. Stimmt, das habe ich total vergessen, den Punkt. Gleich notieren, und dann ist man schon wieder drin, dann liest man, und dann merkt man gar nicht, wie die Zeit vergeht. Nicht? So muss man manchmal wechseln, um den Enthusiasmus zu erlangen in den Tätigkeiten des Hörens und Chantens. Oder was wir auch manchen Devotees empfehlen, in Deutschland kommen manche Sankirtan-Devotees manchmal dahin, dann tun sie für eine gewisse Zeit kommt mir natürlich der Hustenkrampf, weil ich Rohinis zu das Zorn schon spüre aus Moskau. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich gerade, also ich muss ja unserem Rohini den dienen, ich bin ja nur sein bescheidener Diener. Aber doch, ich mache es also hier zu sagen, im vollen Brustton der Überzeugung. Manchmal muss man auch vielleicht für 2-3 Tage einen anderen Service machen. Es geht einfach darum, manchmal kommen wir in unserem Leben in so ein Muster herein, wo wir nicht mehr rauskommen. Nicht? Das ist ganz pathologisch. Wenn es ganz pathologisch ist, dann wollen wir uns plötzlich 700 Mal am Tag die Hände waschen. Wir denken, das ist wichtig. Nicht so? Maya hat, das ist natürlich jetzt krankhaft, aber die macht es ganz anders auch. Wir kommen plötzlich in so eine Sache rein, wo wir Zweifel haben und wo wir verdrossen sind und wo wir immer zanken mit den Devotees von morgens bis abends und so weiter und so fort. Wir kommen in so ein mentales Gefängnis rein. Das Das macht halt Maya immer wieder. Bhava Sindure, so fängt sie uns durch den Ozean der Emotionen, die dann einfach da sind. Denn wenn das manchmal so schlimm sei, ich rede also jetzt vom Schlimmsten, ich rede jetzt nicht von jemanden, der mal ein bisschen einen kleinen Schatten hat, sondern rede von jemanden, der wirklich Schwierigkeiten bekommt im hingebungsvollen Dienst und seinen Enthusiasmus nicht wiederbelebt. Der Trick ist, man muss einfach die Muster da im Geiste durchbrechen, krach irgendwie durch mit der Machete und dann geht es plötzlich wieder. Das ist der ganze Trick, um enthusiastisch zu werden. Wir sind nicht enthusiastisch, weil wir einfach festhängen, wir klemmen irgendwo in der Prakriti fest. Das muss gebrochen werden. Ja. Gut, wir haben jetzt, glaube ich, noch jemanden. Der Dicke. Ach so, ich bin nicht so müde. Madhu Mangla natürlich. Ja. Unter indirekt versteht man, dass man sich über die Hindernisse im Leben bewusst ist, die es gibt auf dem Wege zurück nach Hause, zurück zu Krishna. Man muss sich diese Hindernisse vergegenwärtigen. Wir alle haben vielleicht neigt der eine von uns zu Stolz, ein anderer hat die Neigung zu viel Prasadam, zu viel Prasadam essen. Ein anderer hat die Neigung zu klauen. Nicht? Es gibt ja so viele bedingte Tendenzen im Leben. Nicht? Wir müssen uns über diese Dinge bewusst werden. Nicht? Vielfach ist es so, dass die Devotees nicht sich die Mühe machen, indirekt zu fragen. Zum Beispiel, indirekt ist auch, dass man sich bewusst wird über die Leiden von Geburt, Krankheit und Tod. Hängt ja nicht direkt mit Krishna zusammen. Direkt nicht. Gut. Krishna Chandra. Ja.
Inwiefern sollte man das auch ein ganzes Leben planen? Langstrecken beispielsweise.
Ja. Oder Humpler. Es gibt ein erstaunliches, beim Langstreckenlauf ist es so, dass man seine Kraft einsetzt. Ich habe gehört bei der Tour de Schweiz, nicht? Da, wir haben die ja gesehen in irgendeinem Dorf. Da waren wir gerade mit unserem Samba-Ochsen und haben Kirtan gemacht und sind die wie die Affen vorbeigeradelt. Sind schön, wir haben davon Fotos gemacht. Es ist wirklich schön, glaube ich, geworden. Nicht? Die Devotees springen da und diese armen drahtigen, durchnässten, durchschwitzten und durchmeierten Schweizer, die fahren da vorbei und gucken, also und machen fast einen Unfall. Boang, der erste ist so richtig ins Schlankern gekommen, mit dem, wie er uns gesehen hat. Ja. Ich habe mir sagen lassen, die haushalten mit ihren Kräften und legen alles so in den Sprint rein. Aber ein Devotee, da ist ein anderes Prinzip. Je mehr du gibst, je mehr kriegst du. Das ist das Prinzip. Natürlich muss man vorsichtig sein mit der Gesundheit, dass man die irgendwie noch nachzieht, den Körper. Nicht, das ist manchmal vor lauter Enthusiasmus manchen nicht möglich. Die schleifen ihnen wie so einen ausgewrungenen Feudel hinter sich her. Aber das sollte man vermeiden, wenn man ein bisschen vernünftig sein kann. Aber das spirituelle Prinzip ist an und für sich, sich nicht zu schonen. Schaut euch Prabhupada an. Dann gibt Krishna einen mehr und mehr Energie.
Ja. Jetzt dieses eigene Planungskomitee, was da sitzt, hat ein paar unliebsame Angestellte da drin. Zum Beispiel Lust an Eitelkeit, die sitzen auch im Planungsbüro drin. Und manchmal kommen die Pläne nicht so gut raus, wie man das will. Die haben da mitgewirkt. So wichtig ist, dass man ich möchte es noch leicht anders ausdrücken. Der Punkt, den Hari Nam Prabhu macht, ist sehr weise. Der spirituelle Meister plant unser Leben. Es ist nun so, dass der spirituelle Meister auch gerne hört von seinen Schülern, wenn es Dinge gibt, die entscheidende Fragen sind in der Ausübung des hingebungsvollen Dienstes. Ich spreche zu größtenteils zu Vishnupad-Schülern, nehme ich an, das ist also in allen Tempeln immer also natürlich. Navajiyadana Shinga Chetra sagte er einmal, der spirituelle Meister will auch hören von seinem Schüler, wie es ihm geht, um ihn anleiten zu können. Es ist nicht so, sagte er dort, dass der spirituelle Meister nur so mystisch so zack seine Antennen über den Inter-Krishna-Chandra-Funk nicht so eingestellt ist da. Er will schon hören, wie man, das ist, gehört zum aktiven Austausch dazu. Und dann kann der spirituelle Meister für einen Plan. Wir können nicht unser spirituelles Leben, das ist ein sehr nicer Punkt, den Arina macht, so, wie soll ich das jetzt treffend mal in anderen Worten ausdrücken, so einteilen, so berechnend, nicht wie man sein Sparkonto einteilt. Also jetzt lege ich so viel drauf, in 2 Jahren hole ich so viel runter, dann investiere ich mit einem Bausparvertrag von Wüstenrot und Neue Heimat und dann mache ich dieses linke Manöver und betrüge die Steuern und so mehre ich mein Geld dann auf diese Weise. So geht das dann nicht mit dem spirituellen Leben. Es ist so, dass wir einfach versuchen müssen, zu jedem Zeitpunkt unser Bestes zu geben, zum Dienste von Krishna, Guru und Krishna. Und dann tut Krishna das Leben einsetzen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt auf meine 21 Jahre oder sowas, 71 bin ich dazugekommen, 21 Jahre zurückblicke. Ist total ungeplant gelaufen. Also es ist total, ich hatte so viele Pläne gehabt, als junger, kreativer Mensch, nicht? Da ist es manchmal nicht so einfach, so aufzuhören zu planen. Ich kam nach Indien zu einem Zeitpunkt, wo ich es nicht geplant habe. Ich bekam die Mercy von Prabhupada zu einem Zeitpunkt, den ich überhaupt nicht geplant hatte. Ich ging durch so, unsere Bewegung ist ja sehr ein Katalysator, da passieren ja mehrere Leben.